Die Welt der Tiere ist ständig in Bewegung. Vögel, Insekten, Fische, Wale, Gnus, Antilopen. Jede Sekunde wandern Millionen von Tieren um den Globus. Einzelne Rekorde sind zwar bekannt. Manche Schmetterlinge fliegen über 4000 Kilometer in wärmere Gefilde. Eine Gazelle ist über 18.000 Kilometer verfolgt worden. Grauwale schwimmen in einem Jahr locker über 22.000 Kilometer. Und die Rekordhalterin, die Küstenseeschwalbe. 80.000 Kilometer in einem Jahr hat man schon beobachtet. Aber so faszinierend diese Rekorde auch sind, wir wissen meist nicht, wie genau die Routen verlaufen. Hallo, ich bin Stefan Geier und wir schauen heute bei IQ auf einen neuen Atlas für solche Tierwanderungen. Den haben Forscher entwickelt und der ist jetzt online gegangen. Und da geht es vor allem um Huftiere. Das Gute ist, der ist frei verfügbar, also können wir alle reinschauen, teilnehmen und mal gucken, welche Wege die Tiere nehmen. Und das ist deswegen spannend, weil seit einigen Jahren Wissenschaftlerinnen immer mehr Daten über solche Tierwanderungen sammeln. Ja, und wir wollen natürlich wissen, ist das jetzt nur schön anzuschauen oder kann man da was draus lernen? Und kann dieser neue Atlas vielleicht sogar helfen, Tiere zu schützen? Das fragen wir heute. Ich bin im Studio, vor mir der Computer, damit wir diesen Online-Atlas auch gleich ausprobieren können. Und das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Jenny von Sperber. Die hat nämlich genau recherchiert, was hat es damit auf sich. Hallo Jenny.
Hallo.
Du erzählst uns ja im Podcast hier immer wieder so Geschichten von Tierwanderungen. Ich erinnere mich noch an Massenwanderungen von Insekten und an eine Gazelle, die 18.000 Kilometer gelaufen ist. Aber das klingt immer so trocken, Daten sammeln über Tierwanderungen. Im Wesentlichen startet das ja immer mit einem Tier. Also es ist ein Tier, ich stelle mir jetzt mal vor, ein Wildpferd. Und wie werden diese Daten dann gesammelt? Kriegen die dann ein Halsband umgehängt?
Ja genau, die Daten sammeln die Tiere eigentlich selbst. Dazu muss man diese Tiere besendern. Ich nehme jetzt mal hier das Beispiel, weil das aus diesem Atlas stammt, das Beispiel Seigerantilope. Diese Seigerantilopen, die wurden besendert, einzelne Tiere, nicht alle natürlich, mit Halsbändern. Und in dem Halsband ist dann ein GPS drin, das immer wieder funkt, wo die Antilope gerade ist.
Also genau die Position.
Genau. Jetzt ist das natürlich nicht so einfach, Seigerantilopen zu besendern, weil die sind irrsinnig schnell. Die können locker 80 Kilometer laufen, 80 Kilometer pro Stunde laufen.
Die muss man einfangen.
Und man muss sie erstmal einfangen. Die sind auch noch super scheu, fast schon ängstlich. Der Forscher, mit dem ich gesprochen habe, Steffen Zuter ist das, der hat diese kasachischen Antilopen versucht einzufangen, hat gesagt, das geht eigentlich gar nicht und kam dann schließlich mit einer ziemlich krassen Methode, wie er es doch schafft, und zwar mit der Hilfe von einem kasachischen Cross-Motorrad-Champion.
Motorrad-Champion, der jagt dann die Antilope.
Genau, der Steffen Zuter kann das mal selber erzählen.
Ja, die Methode läuft so, dass wir mit einem Motorradfahrer durch die Steppe fahren und ein Auto mit Leuten drin, die nach Seigers Ausschau halten. Dann haben wir dem Motorradfahrer das gesagt und der ist dann mit hoher Geschwindigkeit durch die Steppe gefegt. Also die stoben dann so auseinander und er konnte eben ein Tier dann sich aussuchen quasi, was geeignet war zum Besendern, und hat dieses Tier wieder versucht zurückzulenken in Richtung des Autos. Das Auto ist in dem Moment angehalten. Die Leute sind ausgesprungen und haben ein Netz auf den Boden gelegt.
Und dann sind die Leute aus dem Auto, haben sich daneben gelegt. Die müssen sich legen, weil die Seigers, wenn die was sehen, kriegen die Angst. Also auf den Boden legen.
Okay.
Und dann hat der Motorradfahrer diese einzelne Seiger zu denen hingetrieben. Und sobald die bei dem Netz war, sind die aufgesprungen, haben das Netz hochgezogen und dann war die Seiger gefangen.
Klingt schon relativ abenteuerlich. Also hat so ein bisschen was von Cowboy-Methode.
Ja, genau.
Gut, also dann werden offenbar mehrere von diesen Tieren besendet, sehr viele, und dann sammelt man viele Daten und aus denen wird dann dieser Atlas gemacht. Wie sieht der aus?
Gucken wir uns doch einfach mal gleich direkt an. Du müsstest
eingeben?
In die Betreffzeile, das ist ein bisschen kompliziert, die Adresse. Such einfach mal in der Suchmaschine CMS Migration Atlas.
CMS Migration Atlas.
Da siehst du es schon.
Das ist natürlich auf Nummer 1.
Animal Migration.
Dann kann ich auf diesen Atlas gehen und mir dann sehe ich die Weltkarte und verschiedene Punkte. Das sind verschiedene Tierarten wahrscheinlich.
Das sind verschiedene Tierarten.
Wofür steht dieses CMS?
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Mhm. Das ist sozusagen die rechtliche Grundlage für den Schutz von wandernden Tierarten. Auf Deutsch sagt man dazu viel einfacher Bonner Konvention. Und die gibt es schon seit 1979.
Okay, das heißt, dass wir seit über 40 Jahren versuchen oder uns rechtlich dazu verpflichtet haben, ja eigentlich diese wandernden Tierarten zu schützen.
Ja, genau, weil wandernde Tiere, die wandern natürlich auch über Landesgrenzen. Und diese Konvention, die schreibt jetzt vor, dass wir sie gemeinsam international schützen müssen.
Was kann jetzt dieser Atlas, den wir jetzt vor uns sehen, da sehen wir jetzt noch die ganze Welt, aber man kann dann reinzoomen, wie kann der helfen, die zu schützen?
Jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel Saiga, die kennen wir jetzt schon von dem Motorrad-Cross-Champion.
Kasachstan war sie, gell?
Genau.
Hier ist ein Punkt, dann klicke ich da
Kasachstan.
Drauf. Und dann zoome ich ran und dann bekomme ich ein schönes Bild mit vielen so kleinen Würmchen, die da abgebildet sind.
Ja, genau, wie so kleine Linien, wie so Spaghetti. Und das sind eben die Routen, die Saiga in den letzten Jahren und bis heute gegangen sind.
Und da sieht man auch, wie dieses Tier aussieht. Ja, hat ein bisschen was Lustiges, muss man sagen.
Ja, in Brems Tierleben sind diese Saiga-Antilopen als die hässlichste Antilope der Welt beschrieben.
Oh, so schlimm ist es nicht.
Die haben halt so eine riesige Nase von vorne wie so eine Samsnase, aber eigentlich ganz niedliche, treue Augen, finde ich. Und ich habe eben mit diesem Projektleiter der Saigas gesprochen, dem Steffen Zuter von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Der kennt die Saigas ja persönlich und der würde die auch nie hässlich nennen.
Ich mag sie sehr gerne als Tiere. Sehen natürlich ein bisschen seltsam aus und erinnern an Wesen aus Star Wars. Ja, sie gibt es schon auf der Erde sehr, sehr, sehr lange. Da gehen die Angaben so ein bisschen auseinander, aber 1,5-2 Millionen Jahre gibt es diese Tiere schon. Und sie haben zusammen schon die Erde bevölkert mit Mammuts und haben es aber irgendwie geschafft zu überleben bis zum heutigen Tag.
Bis zum heutigen Tag und jetzt rotten wir Menschen diese, ja, nennen wir sie mal Überlebenskünstler, dann doch noch aus?
Die Saigas, die waren tatsächlich bis vor kurzem noch vom Aussterben bedroht. Also hier bei diesen Factsheets,
hier auf der linken
in dem
Seite.
Atlas, da kann man über jede Tierart, die da verzeichnet ist, auch noch ein paar Infos lesen. Also jetzt zum Beispiel hier über diese superguten, angepassten Saigas.
Sie sehen auch nicht immer gleich aus. Ja? Die Saigas haben im Sommer ein recht kurzes Fell, bräunlich gefärbt. Und im Winter haben sie ein ganz langes Fell und sehen auf einmal ganz weiß aus. Sie verändern also im Laufe des Jahres nicht nur das Gebiet, in dem sie leben, sondern auch ihr Aussehen, um sich eben anzupassen an diese Bedingungen. Die Saiga muss sich bewegen, die bewegt sich jeden Tag, außer zur Kalbungszeit. Da stehen sie mal einen Moment herum an einer Stelle, aber sonst sind die immer in Bewegung. Deshalb muss man eben dafür sorgen, dass die Landschaft offen und verbunden ist.
Und an der Stelle soll jetzt dieser Atlas helfen. Da sehen wir ja diese Zugrouten, da kann man genau sehen, wo sie laufen.
Ja genau, bisher wusste man das eben überhaupt nicht. Das sind riesige Gebiete und wo die Tiere wann sind und wo rumlaufen, das wusste man nicht. Und dann kann man Wandergebiete natürlich auch schlecht schützen. Man darf halt nicht vergessen, die wandern ja nicht, weil die so gerne wandern gehen. Die müssen das, um zu überleben. Also im Sommer gehen sie in den Norden, wo es genug zu fressen gibt und wo sie ihre Kälber zur Welt bringen können. Mhm. Und im Winter müssen sie richtig weit in den Süden gehen, wo es dann eben nicht minus 40 Grad ist, wie in der anderen Region, wo sie vorher waren. Und wenn man jetzt sinnvolle Schutzgebiete schaffen will, oder eher sind es dann so Korridore, weil man kann gar nicht dieses riesige Gebiet schützen. Also wenn man diese Korridore schaffen will, dann braucht man ja harte Daten. Und wie wichtig diese harten Daten sind, das hat mir die Chefin von der Bonner Konvention erklärt. Amy Frankel heißt die.
Bei der Einrichtung von Schutzgebieten ist es wichtig, dass sie nicht an einem beliebigen Ort eingerichtet werden. Gebiete, die geschützt werden sollen, müssen auch einen hohen Wert für die biologische Vielfalt haben. Und solche wertvollen Gebiete sind eben oft die, die wandernde Arten für ihre Lebenszyklen brauchen.
Jetzt könnte es auch sein, Jenny, dass man mit diesem Atlas dann neue Wanderwege erst entdeckt, die man bislang vielleicht noch gar nicht kennt. Und wenn das wirklich helfen soll, dann muss man ja dann auch reagieren. Also werden denn momentan überhaupt noch neue Schutzgebiete ausgewiesen?
Ja, ja, vor allem momentan, weil es gibt dieses Ziel der Vereinten Nationen, 30-30-Ziel. Das wurde vor 2 Jahren beschlossen und das ist wieder so eine verpflichtende vertragliche Geschichte, dass nämlich bis 2030 30% der Meeres- und Landfläche der Erde geschützt sein sollen. Dazu sind wir auch vertraglich verpflichtet, ja, und wir sind da bisher noch nicht gerade auf der Zielgeraden.
Jetzt hast du in den letzten Monaten viel zu diesen Tierwanderungen recherchiert, Jenny, gerade auch an einer Sendung über Erdbeben und die Frage, ob die Tiere verraten, wann die Erde bebt. Aus deiner Sicht, diese Daten, die gibt es ja schon lange, also auch in großer Menge und das werden auch immer mehr. Warum lohnt es sich trotzdem, diesen Online-Atlas zu haben, jetzt abgesehen davon, dass es wirklich Spaß macht, damit rumzuspielen?
Das lohnt sich, weil jetzt eben nicht nur die Wissenschaftler diese Daten haben und auch nicht irgendwelche Leute, die am Computer sitzen und das einfach interessant finden oder mal gucken wollen, was denn für eine Wanderroute vor ihrem Fenster vorbeigeht, sondern vor allem, weil eben auch Politiker und Investoren und sonst irgendwelche Entscheider diese Daten jetzt ganz, ganz leicht sich anschauen können. Also wenn jetzt einer ein neues Infrastrukturprojekt plant, dann kann er sich jetzt mit diesem Atlas ganz leicht informieren, ob das Gebiet, das ihn interessiert, irgendwelche Fernwanderwege von geschützten Tieren beinhaltet. Und dann muss er aufpassen.
Also eine Bahnstrecke zum Beispiel.
Genau, in Kasachstan, genau, hier bei diesen Saigas, da sind ganz besonders die Bahnstrecken ein Riesenproblem. Sieht man ja auch auf der Karte, dass genau durch das Gebiet der Saigas eine neue Bahnstrecke führt. Und da kann man das besonders gut sehen, weil diese hellen Spaghetti-Linien, das sind die Linien, die Saigas bis es die Bahnstrecke gab, gelaufen sind. Aha. Jetzt gibt es noch hier eine zweite Karte im Atlas und die zeigt die dunkleren Linien, wo die Saigas jetzt laufen. Und bei der zweiten Karte sieht man, keine einzige von den Saigas hat diese neue Bahnlinie überquert.
Also das wäre ja so ein Ergebnis, dass man dann aus diesen neuen Daten rauslesen kann und dann in der Karte schön sehen kann. Aber trotzdem, kümmert es dann die Planer von solchen Bahnlinien überhaupt?
Naja, wie gesagt, ne, diese Bonner Konvention, die ist ein rechtlich bindender Vertrag. Und darin steht, dass wir Hindernisse auf den Fernwanderwegen von wandernden Tieren vermeiden müssen. Mhm. Und die aktuelle Regierung von Kasachstan, die nimmt diese Umweltverträglichkeitsprüfung auch ganz schön ernst. Das hat der Steffen Zuter erzählt. Die arbeiten jetzt eng mit Wissenschaftlern und NGOs zusammen und die informieren sich tatsächlich vorher, wo diese Saigas langlaufen. Und diese Daten sind auch interessant für Investoren und Geldgeber. Also ich sage jetzt mal Weltbank zum Beispiel. Die können jetzt auch ganz einfach in den Atlas gehen, gucken, ist das ein Infrastrukturprojekt, was irgendwelche geschützten Tiere stört, und dann entscheiden, geben sie ihre Unterstützung oder nicht.
Jetzt beinhaltet dieser neue Atlas nur Daten von Huftieren, hast du gesagt. Ist das auch irgendwie ein Vorbild für andere wandernde Tierarten? Weil da gibt es ja auch noch Vögel und Insekten und Wale. Also ist das so eine Art Pilotprojekt?
Naja, das wäre natürlich ein Traum, wenn man einen Atlas hätte, wo alle wandernden Tiere die Daten einspeisen. Es gibt verschiedene Projekte da. Dieser Atlas hier ist jetzt tatsächlich nur für wandernde Huftiere. Und auch da sind es ja erst so ein ganz paar Populationen. Das sind, keine Ahnung, 2 Saiga-Populationen, 3 Rothirsch-Populationen. Da kommen noch viel mehr Daten dazu. Das ist wirklich erst der Anfang.
Unabhängig vom Atlas, wie geht's den Saigas heute?
Viel besser. Das ist echt eine schöne Artenschutzgeschichte. Die sind nicht mehr vom Aussterben bedroht.
Also, was können wir lernen aus den Daten von wandernden Tieren, in dem Fall Huftiere? Dieser neue Atlas soll das Ganze visualisieren und wir haben gehört, auch den Entscheidern dann helfen, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die die Tiere in ihrem natürlichen Zugverhalten dann eben nicht stören. Vielen Dank für diese Einblicke in die Routen, Jenny von Sperber.
Gerne und viel Spaß beim Atlas anschauen.
Und wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, selber reinzuschauen in den neuen Online-Atlas zu den Tierwanderungen, den Link könnt ihr gleich unten anklicken und einfach ein bisschen damit spielen. Außerdem auch der Weg zur IQ-Folge über die Rekordgazelle, hatten wir vorhin erwähnt, die über 18.000 Kilometer verfolgt worden ist. Soweit war es das von uns. Bis zum nächsten Mal, sagt für das ganze IQ-Team Stefan Geier. Servus.